Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hi. Wir sind wieder zurück, um über die Nachrichten aus der Woche zu sprechen, was alles Neues angekündigt worden ist und sonst so.
Sonst so, ja. Monatsvorschau ist auch noch dabei, ne?
Ja, ja. Genau, das haben wir heute auch. Es ist schon wieder soweit. Das kommt ja hier an Halloween raus. An Halloween. Da könnt ihr alle schön cosplayen und so. Einmal bei Halloween, als ich an Halloween gearbeitet habe, ist abends so eine Truppe verkleidet als My Hero Academia Leute in den Edeka reingekommen. Das fand ich ganz putzig.
Hättest du dir nicht vorstellen können vor einer Weile, ne?
Ja, aber das stimmt.
Ist cool, ist cool. Ja, das Einzige, was ich beitragen kann, ist, dass ich mich anhöre wie ein Zombie. Ja, muss auch mal erkältet sein. War jetzt jahrelang nicht mehr.
Ja, ist auch, weiß ich nicht. Also ich glaube, das hätte ich auch gern, dass ich so widerstandsfähig bin wie du.
Naja.
Naja. So, damit der Matze sich auch wiederholen kann, fangen wir einfach direkt rein in die Nachrichten, damit er nicht so viel reden muss oder was weiß ich, damit er schnell wieder zurück ins Bett kann und Tee trinken. Wir fangen an mit Nachrichten aus Deutschland und wir reden natürlich über einen weiteren Hit-Kino-Start. Und da können wir diesmal sowohl den deutschen als auch später noch den amerikanischen Kinostart von dem neuen Chainsaw Man Film besprechen. Chainsaw Man The Movie Resi Arc ist am 23. in den Kinos gestartet und hat am Startwochenende in Deutschland Platz 2 erreicht. Drüber war da noch hier dieses die Schule der magischen Tiere 4, was ja so eine, ja, im Prinzip eine deutsche Kopie ist von diesem Harry Potter Spin-off-Gedöns. Und ja, das ist halt ein Riesenerfolg, die Schule der magischen Tiere. Also ist auch ein, also auch wenn es deutsche Filme sind, das ist ja jetzt schon der vierte Teil, ist. Da kommst du scheinbar nicht gegen an in Deutschland. aber ja, Chainsaw Man The Movie Resi Arc hat knapp über 100.000 ZuschauerInnen gehabt an seinem Startwochenende, also 115.000. Demon Slayer hatte ja noch mal ein gutes Stück mehr, das waren ja mehr als eine halbe Million. Also das ist aber trotzdem schön, auch das, also selbst wenn es 400.000 weniger sind, sind 100.000 immer noch ein gutes Ergebnis für das erste Wochenende. Jo. Gerade halt für einen Anime-Film. Von daher finde ich das ziemlich cool. Freut mich, als ich im Kino gewesen bin. Das war am Freitagabend zu einer hier Original mit Untertitel-Vorstellung. War es rappelvoll. Also ich wohne hier mal in der Stadt, wo ich gerade wohne, wo ich seit 5 Jahren. Ich bin in der Regel allein im Kino. Selbst bei Demon Slayer waren tatsächlich nicht so viel im Saal, als ich den geguckt hatte. Und das hatte ich noch nie gesehen, im vollen Kinosaal tatsächlich hier. Und es war Chainsaw Man, das war ganz lustig. Sondern Leute sind da gewesen, so eine Truppe, die halt alle so dieses Outfit von Makima hatten, mit dem weißen Hemd und den schwarzen Hosen.
Sie.
Ja, das war ein Erlebnis.
Ja, es ist wilde Sache, dass mehrere Anime in einem Jahr an der deutschen Kinokasse erfolgreich sein können.
Puh. Ja.
Wahnsinn.
Finde ich cool. Und dann, wir haben einiges an One Piece diese Episode zu besprechen. Einmal ein paar interessante Nachrichten aus Deutschland. Das erste, was ich zugetragen hatte, das war kurz nach unserer letzten Aufnahme oder vor unserer letzten Aufnahme. Ich weiß es nicht mehr so genau. Wir hatten jetzt das letzte Mal erst Mittwoch aufgenommen, weil ich da krank gewesen bin. Mats und ich, wir wechseln uns einfach ab.
Ja.
auf jeden Fall kam dann von Ninutaku die exklusive News, dass Netflix One Piece neu veröffentlichen wird. Die alten Folgen, den ersten Arc speziell in meinem HD-Remaster mit neuer Synchro.
Jo.
Das liegt irgendwie daran, dass die Synchro die Lizenz dafür halt hin und her gewandert ist. Also gerade ist sie bei ProSiebenMax die Lizenz für die deutsche Synchronisation von so, wie wir sie vorher schon kennen, von One Piece. Wobei ich es halt auch nicht so 100% halt verstehe, weil die von Toei produziert wird, die Synchro tatsächlich, also auch die deutsche. Und hier diese neue Synchro jetzt, die wird auch zahlreiche der alten Sprecher werden beibehalten, wie der von Luffy zum Beispiel. Es werden dann aber nur Ortsnamen zum Beispiel geändert. Es ist auch schon eine Szene online gewesen, im Trailer und sowas, wo man gesehen hatte, dass das Drehbuch halt ein bisschen verändert worden ist. Jetzt nicht allzu groß, aber so halt irgendwie Namen, Begriffe und Ortsbezeichnungen werden anscheinend angepasst, schlicht und ergreifend, das auf Wunsch von Toei. Und das wird dann am 15. November auf Netflix starten mit 16 Episoden zunächst. Und jede Woche, soweit ich das verstanden habe, sollen dann neue Episoden dazukommen.
Bis sie dann diese 61 Folgen haben, die diesen Anfang da umfassen. Ey, das ist witzig. Im Endeffekt ist es wirklich eine erneuerte Fassung, ne? Mit HD Remaster und neuer Synchro und Übersetzung. Interessant, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das mich reizt. Ich habe das einmal gesehen und es reicht mir eigentlich.
Ja, es gibt genug One Piece-Heads, die das irgendwie jedes Jahr alle 1000 Folgen gucken oder so. Ich weiß zwar nicht, wann die das schaffen, aber.
Es gibt Millionen davon.
Ja, das ist doch was. Das hätten wir da zum einen eben One Piece auf Netflix ab 15. November. HD-Fassung heißt die halt, die HD-Remaster-Fassung heißt aber leider in dem Fall auch, dass es reingezoomtes 16:9 ist und es keine Option für das Original 4:3 gibt und I hate this.
Oh, das ist schlecht.
Und das gleiche haben wir leider auch auf ADN. Die haben nur ein, zwei Tage später bekannt gegeben, dass sie ab dem 13. November, zwei Tage vorher, die ersten 61 Folgen von One Piece auf ihrem Service bringen werden. Und das auch komplett am Stück, nicht erst die ersten 16 Folgen, sondern direkt alle 61 Folgen auch mit der alten Synchro, wie wir sie kennen, ab dem 13. November auf ADN.
Hohohoho. Okay, Konkurrenz hier. Also ist mir recht, die solle sich prügeln um ihre Zuschauer.
Das ist dann jetzt die vierte Anime-Serie, glaube ich, wo wir zwei verschiedene Synchronisationen dann auch haben. So, ADN und Crunchyroll haben ja auch eigene Synchro. Netflix, ADN und Netflix haben ja eigene Synchro, so jeweils zu Dandadan. Netflix und Crunchyroll haben eigene Synchros zu der zweiten Staffel von Vinland Saga. Ganz komisch.
Ja, von den Zeiten, wo man nur wenige deutsche Synchros sieht, bis zu den Zeiten, wo man zu viel deutsche Synchros hat.
Ja, aber auch auf ADN wird die diese HD-Fassung von der Blu-ray dann drauf sein. Ich weiß nicht, ob die HD-Remaster-Fassung, die Netflix macht, noch mal anders sein wird als die auf der Blu-ray. Aber die auf der Blu-ray ist halt auch ein gesummtes 16:9.
So schade.
Ja. Dann kommen wir zu neuen Anime-Ankündigungen. Und wir fangen mit einer Nachricht aus Südkorea an. Da hat T-Wing oder T-V-ing, keine Ahnung, bekannt gegeben, dass sie eine Animationsserie zu einem Webtoon namens Terror Man in Auftrag gegeben haben. Die soll im Januar 2026 auf ihrer Plattform erscheinen. Terror Man ist ein Webtoon, den gibt es noch nicht auch offiziell irgendwie auf Englisch, aber es wird anscheinend auf einer Print-Version, gerade an einer englischen zumindest, gearbeitet. Und da geht es um einen Highschool-Schüler, der die Fähigkeit hat, Katastrophen vorherzusehen. Und um seine Fähigkeit so effektiv wie möglich zu nutzen, begibt er sich quasi in Katastrophenherde, also wird zu einem Fake-Terrorist, der dann von Terrororganisationen oder so angeheuert wird, sodass er in deren Nähe deren Zukunft vorhersehen kann und was die Schlimmes vorhaben.
Oh, okay, so macht er das also. Ich habe jetzt zuerst gedacht, er würde die Leute terrorisieren, um sie sozusagen zu verscheuchen von den Orten, wo dann Naturkatastrophen passieren?
Nee. Die Studios Bazooka und DR Movie ist ja ein schon sehr, sehr langlebiges südkoreanisches Animationsstudio, was auch in zahlreichen Anime ausgeholfen hat. Die produzieren diese Adaption.
Mann, ey, früher habe ich die immer Dr. Movie genannt, weil die waren ja schon in OVAs aus den 80ern unterwegs. Ne? Da habe ich immer in den Credits gesehen.
Ich hoffe, dass diese ganzen Sachen, wir hatten es jetzt auch schon in der Vergangenheit, irgendeine andere Rom-Com-Sache, die für den koreanischen Streaming-Dienst produziert wurde, dass das halt auch alles irgendwie dann noch seinen Weg zu uns finden wird. Weil ich das ja eigentlich schon ganz gerne sehen möchte, den Kram, den die da in Korea machen. Dann haben wir Atashinchi. Ist ein Manga, der jetzt auch schon seit 30 Jahren unterwegs ist. Und anlässlich dazu eine neue Anime-Adaption bekommt mit 5 neuen Episoden. Die werden im Netz ausgestrahlt, wie es aussieht, auf YouTube. Die erste Episode soll dann am 20. November kommen und dann kommt jeden Monat eine neue Folge. Also 20. November, 20. Dezember, 20. Januar, 20. Februar und 20. März. Und wird das 7. Volume des Mangas adaptieren. Das Ganze ist halt so ein Manga, also das hat auch schon in Vergangenheit Anime-Adaptionen bekommen, Atashinchi. Gibt es auch auf Crunchyroll, gibt es auch die aktuellste Serie, die von 2015 ist. Die halt sehr so, ja, wie heißt das hier? Suzuki-san?
Sazae-san.
Sazae-san. Ja. So halt. Familienzeug.
Genau.
Man verfolgt das Leben einer Familie.
Ja, der Titel ist auch übersetzt einfach nur unser Haus, unser Haushalt, unsere Familie, ne? Ja.
Ja.
Ist halt so ein Gag-Manga mit Leuten, die aussehen wie Kartoffeln. Ist halt so ein Ding, ne?
Ja. Dann hat Kadokawa in Zusammenarbeit mit Elements Garden angekündigt, dass sie einen Anime rausbringen werden in 2026 namens Ghost Concert Missing Songs. Und Ghost Concert ist eine Art Franchise von Elements Garden, wo sie Lieder und Events und Merchandise zugemacht haben, was halt so seine eigene Lore hat. Wo es in einer Zukunft spielt, in der Musik verboten wurde und jetzt nur noch AI Musik macht. Ja, Mensch, das ist gar nicht mehr so zukunftsmäßig. und dann aber eine Protagonistin einer Rebellion anschließt, die noch menschliche Musik macht. Und das, wie gesagt, so 2026 rauskommt. Studio Enki übernimmt hier die Animationsarbeit. Und geschrieben wird das Ganze von Noriyasu Agamatsu. Das ist auch der Autor vom Symphogear-Franchise. Und in die gleiche Richtung soll es eben gehen. Irgendwie, Kadokawa beschreibt es mit Song Battle Series. Keine Ahnung, wo die dann gegeneinander kämpfen und sich Songs an den Kopf ballern oder was auch immer.
Also, wenn ich mir den Trailer anschaue, dann sieht das eher aus wie so Kampfsequenzen aus dem Fate-Universum, weißt du, mit vielen Effekten und Zerstörungen und recht krassen Animationen.
Ja. Also, Regie führt Masato Jimbo, Regisseur vom Fate Collide-Franchise ab der 2. Staffel.
Aha.
Und die Musik kommt eben selbstverständlich von Elements Garden. Und ja, also interessant, ein Anime basierend auf einem Musik-Franchise, wenn man das jetzt so nennen kann. Ich wüsste jetzt auch kein Wort dafür. Nett, also sieht auch im Trailer auch ganz hübsch aus eigentlich. Die Charakterdesigns gefallen mir. Mal gucken.
Jo.
Dann nächstes Jahr. Dann haben wir wieder einen neuen Poketoon. Diesmal kam er recht schnell gefolgt auf den letzten. Dieses Mal von 100 Studio. mit dem Titel Ashita Mo Sanai To, also Tomorrow with God of War 2. Zum Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, auch wieder keine offizielle englische Übersetzung draus, aber wird sicherlich wie beim letzten Mal auch dann in Zukunft folgen. Und ist Regie geführt von Yoshihide Ibata, das ist der Regisseur von der vom Fruits Basket Neuauflage von Coolie Coolie Progressive und eben gemacht bei 100 Studio, also das Studio, was auch hier Cheerful die Musik-Anime gemacht hat.
Sagt mir jetzt aber auch nichts.
A Moment of Cheers, war es nicht irgendwie so?
Das ist was anderes, ja. Das sagt mir was.
A Few Moments of Cheers, das Few, das hatte mir noch gefehlt. So, und geht circa so fast 8 Minuten. Sieht ganz nett aus. Also es ist wie viele von diesen Proko-Tunes schon etwas so ein bisschen amateurhaft produziert. Also es gibt ein paar 3D-Szenen in dem Ding, die, also nicht CGI, sondern einfach, wo Kamera und Hintergrund parallel versuchen zu zoomen und das nicht ganz funktioniert, die ein bisschen weird aussehen. Aber eigentlich ist es ganz nett. So, es fokussiert sich auf God of War. So heißt er übrigens auch bei uns, also sowohl im Englischen als auch im Deutschen heißt er God of War. Ich bin kein Pokémon-Head, ich musste das auch nachgucken. und ein Junge, der Main God of War halt ist, so, keine Ahnung. Sieht ganz nett aus. Also, wenn man sich die Pokémon-Tunes bisher alle angeguckt hat, sieht auch das ganz nett aus.
Ja, als Pokémon, ne? Da dem die Beliebtheit, der kannst du kaum einen Abbruch tun. Selbst wenn sie nicht besonders gute Spiele rausbringen, das interessiert die Leute nicht. Sie wollen trotzdem alle Pokémon haben.
Ja. Dann haben wir King's Proposal. Ist eine Light Novel-Reihe hinter dem Duo von Datalive, was man auch sofort am Charakterdesign der Protagonistin sieht. Und das soll eine Anime-Adaption bekommen. Mehr ist dazu jetzt noch nicht angekündigt worden, sondern einfach nur, dass da was in Arbeit ist. Diese In King's Proposal geht es um eine super krasse Hexe, die super krasse Fähigkeiten hat und anscheinend gibt's Monster, die alle 300 Stunden versuchen, die Menschheit auszurotten und sie versucht die zu und sie hält das jedes Mal auf, aber bei einem der Angriffe wird sie schwer verletzt und gibt ihre Fähigkeiten auf einen normalen Highschool-Jungen über. Ich verstehe es nicht so 100% von der Beschreibung her, wie das dann funktioniert, weil es klingt so, als wäre sie in seinem Kopf drin. Könnte sein, dass das vielleicht so eine Birdie the Mighty-Situation ist.
Mhm.
Das kommt dann halt irgendwann in Anime dazu.
Okay, geil.
Dann, Studio Trigger hat auf eine ganz komische Art und Weise einen neuen Anime angekündigt. Wir haben ein Video hochgeladen, wo Akira Amemiya, der Regisseur von Gridman und Deine Zennen, einfach bei Nacht durch japanische Straßen läuft, durch den Vorort und darüber redet, wie er sich mit alten Schulfreunden getroffen hat. Und am Ende meint er, ich mache einen neuen Anime und der heißt Lenticulars.
ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ehrlich ist oder zynisch. Irgendwie, es wirkt nicht zynisch, ne? Es ist aber viel zu aufwendig geschnitten für so ein Blog-Video, weißt du? Auch wenn es ein bisschen nachahmt, weißt du? Hey, ich bin auch nur KWI und alle anderen Influencer, bla. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll.
Ich bin mal sehr gespannt. Es soll jetzt tatsächlich heute, zum Zeitpunkt, wo das hier rauskommt, am 31. sollen mehr noch mal dazu enthüllt werden. Da kriegen wir vielleicht den ersten Teaser oder so, oder Character Designs oder irgendwas. Bin ich schon sehr interessiert. Ich finde halt Amemiyas Arbeit bisher halt großartig. halt der war auch der Co-Director von Inferno Corp und Ninja Slayer, also ist auch jemand mit einem sehr eigenen Humor. Und gleichzeitig waren dann Gridman und Deine Zennen waren super intelligent geschriebene Dramen. Da, ja, bin ich ready. Hab ich ja. Bock.
Nur mit einer Sache verarschst du mich nicht, Amemia, ja? Also so, deine Lederjacke, deine Motorradjacke, die hast du frisch aus dem Lade. Die hast du keinen Tag getragen. Da, wenn ich genau hingucke, finde ich bestimmt irgendwo noch den Zettelchen oder die
Etikette. Das wäre eigentlich ziemlich lustig, ja.
Ja. Guck dir das Ding an. Bei der miesen Kamera, die sie benutzen für die Nachtaufnahmen, trotzdem, das Ding ist brandneu. Also.
dann haben wir noch You Don't Know Gunma Yet. Das ist ein Manga, der läuft auch schon seit einer ganzen Weile, seit 2013. Und ja, ist halt so ein Gag-Manga, der sich auf die Kultur von Gunma fokussiert. So, und es hat so eine Art Horror-Design auf den ersten Blick, weil der Gag dahinter ist, dass ein Typ aus Chiba nach Gunma zieht und der immer nur gehört hat, dass in Gunma alles gruselig und schrecklich ist. Und dann erfährt er aber, dass in Gunma doch alles super toll ist. ja. Das ist im Prinzip die Prämisse dahinter. Das hat auch schon in der Vergangenheit einen Anime bekommen, 2018. Das war eine Kurzserie, da war jede Folge nur so 4 Minuten lang. Und jetzt soll eine weitere Kurzserie folgen in Form eines Light-Anime. Also es ist wieder von Imagica produziert. Hm. Und das soll dann im Januar 2026 in den japanischen Fernsehen laufen.
Irgendwie, ich habe mir gerade überlegt, ist das eine Tourismuswerbung im da Verkleidung?
Ne? Das weil ist sie definitiv halt eine Tourismuswerbung, ja.
Weil theoretisch kannst du auch einfach nur den Ort, wo du lebst und magst, ne, durch den Kakao ziehen. Ne? Aber manchmal bin ich mir nicht so ganz sicher. Besonders, weil es so eine Fiktion-Variante ist, also so eine erfundene Variante von Gunma.
Hm.
Naja, egal.
Und dann, zu guter Letzt, Dark Gathering wird eine zweite Staffel bekommen. Da lief der Anime 2023, ist ein bisschen untergegangen, als der lief, aber ich hatte am Ende einiges Positives dazu gehört. Und ist halt so ein Horror-Comedy-Manga, Schrägstrich, halt Anime. Und wird eine zweite Staffel bekommen, die dann nächstes Jahr kommen soll. Wieder mit dem gleichen Team, das die erste Staffel produziert hat bei ULM. Und ja, dieses Mal ist das Setting anscheinend Kyoto. So viel haben sie jetzt schon im Vorhinein gesagt. Dann gehen die Geisterjäger hin.
Joa. Jo, ist auch an mir vorbeigegangen. Das Einzige, woran ich mich erinnere, sind die Totenköpfe in den Augen von dem Mädel.
Ja, ist auch etwas. Das wollte ich eigentlich immer mal so gucken, aber das war nie so hoch auf meiner Priority-List.
Jo, es gibt zu viel Anime.
Ja. Ja, dann kommen wir zu den Updates. Wir können auch noch mal über Chainsaw Man in den amerikanischen Kinokassen reden. Und da war es tatsächlich Platz 1. Immerhin lief da nicht die Schule der magischen Tiere. Und hat 17 Millionen US-Dollar an seinem Startwochenende eingenommen. Bei uns waren es ja knapp über 1 Million, also so 1,5 Millionen Euro. Ich hatte vorhin nur die Zahl genannt, wie viele im Kino waren. Ja, stark. Also starker Kinostart. Einer der wenigen Anime eben, die es auch in den USA bisher geschafft haben, an seinem Startwochenende eben Platz 1 zu sein. Der zweite, erstaunlicherweise, halt schon in diesem Jahr.
Jo, jetzt haben sie schon mittlerweile über 100 Millionen Dollar umgerechnet eingenommen. Wir hatten doch letztens einen Podcast aufgenommen, einen Anime Slam, ne? Und da waren sie noch bei etwas mehr als 70 Millionen. Ja. Also so schnell geht das.
Ja, da waren die Daten wahrscheinlich von diesem Kinowochenende jetzt noch nicht drin, als wir das am Samstag aufgenommen haben. Ja, da sind noch mal schnell 30 dazugekommen oder mehr.
Ja.
Freut mich ja. Dann, da gab es ein bisschen Hackmeck bei der Ankündigung. Denn auf der Webseite von dem Ghost in the Shell Anime gab es auch die Ankündigung, dass es in einem neuen TV-Programm-Block laufen wird. Den haben dann Kansai und Fuji TV zusammen angekündigt. Der wird dienstagabends immer um 23 Uhr im japanischen Fernsehen laufen und heißt Karneval. Nicht wie Karneval geschrieben, sondern ist ein Wortspiel aus Dienstag und Anime. Und der erste Anime, der in diesem Programmblock laufen wird, ist Tune Into the Midnight Heart in der nächsten Saison. Dann soll Marriage Toxin im April dort laufen. Und was beides noch keine Saison datiert hat, ist Ghost in the Shell und Super Psychic Policeman Shoujo. Als das die englische Übersetzung dann auf der Ghost in the Shell Webseite gepostet hatte, diese News, klang es halt so, als würde auch Ghost in the Shell bereits im Januar anfangen. Da gab es dann einige, da hat einiges an Kopfzerbrechen bereitet, den englischsprachigen Fans gegenüber, weil dann sind Leute mit japanischen Kenntnissen halt hingegangen und haben halt sich die Originalmeldung angeguckt und da hat es das halt nicht so gesagt. Ist natürlich ein bisschen schade, weil ich hätte mich schon sehr gefreut, Ghost in the Shell so früh zu sehen, aber Saiyan Saru braucht wahrscheinlich ein bisschen Pause jetzt, gerade nach Dandadan und Sander.
Aber jetzt wissen wir zumindest, dass es entweder im Sommer oder im Herbst anfängt. Eins von beiden, ne?
Ja, vielleicht kommt es auch noch im April und wird jetzt halt noch nicht angekündigt.
Ich meine, wenn es in demselben Programmblock läuft, ne, und der ist im Januar mit Tune into the Midnight Heart zu, und dann im April mit Marriage Toxin zu. Dann ist nur noch Sommer und Herbst übrig, ne?
Ja, also ich hätte jetzt gedacht, es kann vielleicht auch sein, dass der Blog die Möglichkeit hat für zwei oder so Anime, keine Ahnung.
Okay, ja, davon bin ich jetzt nicht ausgegangen. Aber okay,
Ja, wird man dann in Zukunft noch sehen. Ist auf jeden Fall aber eine gute Sache. Gerade im japanischen Fernsehen viele von den Anime, die an ein erwachseneres Publikum gerichtet sind oder an laufen halt immer erst nach Mitternacht. Und da ist es ganz gut, einen Blog zu haben, wo es wieder zumindest ein bisschen früher wird mit 23 Uhr. Die japanische Fernsehgeschichte, was Anime angeht, ist da halt so ein bisschen, ne, zuerst waren Anime halt Kinderprogramm und liefen halt so vormittags und mittags. Dann sind Anime halt immer brutaler geworden und erwachsener. Sowas wie Evangelion hatte da eine große Kontroverse dafür ausgelöst, dass es halt im Kinderprogramm lief.
Ja, das war auch ein bisschen unpassend, muss ich sagen.
Ja, und schließlich war Cowboy Bebop so einer der Hauptgründe, warum das dann geändert worden ist. Deswegen ist Cowboy Bebop ja im japanischen Fernsehen auch irgendwie eine Season oder so nochmal verschoben worden mittendrin, weil dann diese Änderung halt kam, weil man dann gesagt hat, so ein Anime können wir Kindern nicht zeigen und dann ist halt alles an Anime plötzlich nach Mitternacht geschoben worden.
Ja, aber ja, das ist auch eine komische Angelegenheit, das ausgerechnet Cowboy Bebop das war, ne? Also Evangelion ist definitiv härterer Tobak, definitiv weniger geeignet für junge Leute als Cowboy Bebop. Das Schlimmste, was da passiert ist, dass jemand erschossen wird.
Ja, ich meine, es gibt eine Nacktszene mit dieser hier halt Intersex-Person, I guess.
Aber ja, Nacktszenen sind anscheinend nicht so wild gewesen, wenn ich mir überlege, was in den ganzen Tomino-Animes auch immer Nacktszenen drin waren.
Das stimmt, ja. 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 Dann haben wir einen Trailer, einen ersten, für Kiryu Fan Club. Kiryu Fan Club ist ein Manga, wo es um zwei Mädchen geht, die einem Jungen hinterher schwärmen gemeinsam. Das ist im Prinzip wirklich die Prämisse. Der Trailer verrät uns, dass es im TV laufen wird, dass es nächstes Jahr noch irgendwann kommen soll. Das Ganze wird produziert bei Studio Satellite unter der Regie von So Toyama. Hat vorher einzelne Episoden von ein paar Anime-Regie geführt, wie Apothecary Diaries, Back Arrow oder Love Life. Und ja, es sieht nett aus. Ist halt, also ich mag das Charakterdesign, das ist halt nicht so, dass die beiden Protagonistinnen für so Anime-Verhältnisse so mehr aussehen wie Nebenfiguren. Die sind nicht so super hübsch, nicht so herausstechend. Und beim Protagonisten ist es halt, beim Männlichen ist es halt ganz lustig, dass man dem sein Gesicht halt gar nicht sieht.
Ja, weil, also so, da geht es wahrscheinlich viel mehr um die Mädels. Und ja, der Hauptcharakter ist eigentlich unwichtig. Ne? Genau. Also der Kerl ist unwichtig.
Ja.
Ganz ehrlich, das würde mich sowas von stressen, wenn mir irgendjemand für mich einen Fanclub aufmachen würde. Ich sag dir, wäre ich jemals auch nur ein bisschen berühmt, ich versteck mich hinter 100 Pseudonymen.
Ja. Wir haben dann noch endlich ein Datum für I Got a Cheat Skill in Another World, das TV-Special, was schon seit 3 Jahren angekündigt ist. Seit zwei. Also 2023 kam die Serie direkt nach der Ausstrahlung angekündigt worden, dass es eine Fortsetzung geben würde. Und dann jetzt im März 2026 soll es soweit sein und das TV-Special zu I Got a Cheat Skill in Another World kommt raus, das wonach niemand gefragt hat und sie es halt trotzdem gemacht haben.
Ja, ich glaube, das war auf einem Webtoon basiert, oder?
Es hat nee, das ist eine Light Novel.
Das ist eine Light Novel?
Ja.
Ich kann mich erinnern, dass als ich es gesehen habe, war das ganz komisch, weil es richtig gut aussah. Also sehr aufwendig gezeichnet. Mhm. Und irgendwie hat es mir von der Art und Weise, wie es erzählt wurde, hat es mich eher an so koreanische Sachen erinnert. Aber egal, ist nicht so wild.
Jo, und dann kam noch eine große Nachricht. Wir hatten ja hier mal drüber gesprochen, vor 1-2 Wochen, dass Kyoto Animation angekündigt hatte, dass sie im Oktober einen neuen Anime enthüllen werden. Und jetzt ist aber der neue Anime, den sie enthüllt haben, kein so neuer Anime. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei den News erwähnt hatte oder ob ich es mir halt einfach nur gedacht hatte, dass ich es interessant fände, wenn diese Ankündigung tatsächlich dieses 20th Century Electricity Catalog ist, was sie vor, also wirklich sehr kurz vor dem Brandanschlag angekündigt hatten. Hm. Und jetzt ist es soweit. Jetzt kommt der Anime dazu tatsächlich. Sparks of Tomorrow ist der offizielle englische Titel. Und sie haben einiges dran verändert.
Jo.
Das Original Key Visual, was sie damals veröffentlicht hatten, es gab ja damals noch keinen Trailer, es gab nur ein Key Visual, war dem Poster vom Buch nachgeahmt, wo man halt die Protagonistin so neben einer Railway so stehen sieht. Und das Ganze ist, also es basiert auf einem Roman, den hat Kyoto Animation auch gepublished. Und ist halt ein so Zeit, so eine Period-Rom-Com. Also spielt Anfang des 20., spielt Ende des 20. Jahrhunderts. Züge kommen nach Japan.
Mhm.
Und mittendrin gibt's eine Liebesgeschichte. Und der Anime, da sind sie jetzt den Schritt gegangen, sich ein bisschen davon zu entfernen. Weil das eigentliche Ding spielt halt einfach im normalen Kyoto. Und jetzt spielt es auf einmal in Steampunk-Kyoto.
Jo.
Sie haben ein Steampunk-Setting auf einmal draus gemacht.
Das ist eine Fernsehserie, oder?
Yes.
Weil bei Kyoto Animation kannst du dir nicht sicher sein. Ich gucke mir den Trailer an und habe mir gedacht, das könnte genauso gut ein Kinofilm sein, ihr Schweine.
Es sieht richtig geil aus, ja. Super interessant. Also, auch als ich diesen Trailer zuerst gesehen hatte, wäre ich nie drauf gekommen, dass es halt einfach eine Rom-Com ist, weil es mir fast schon so Action-Shonen-Vibes gegeben hat.
Ja.
So auf die Art und Weise einfach, wie es geschnitten ist, wie der männliche Protagonist so ein bisschen aussieht und so. Aber ja, das ist anscheinend einfach eine Rom-Com, wo sie jetzt das Setting ein bisschen verändert haben. Ist eine Steampunk-Welt gesetzt haben. Ota, der Regisseur, hat gesagt, dass sie das Ganze machen, um die Thematiken des Buches anders zu transportieren.
Hm.
Und finde ich spannend. Ja, das ist auch eine Sache, die sich geändert hat. Ursprünglich sollte die Serie Ishidate Regie führen, also der Regisseur von Violet Evergarden. Der hat jetzt den Regiestuhl abgegeben an Minoru Ota. Und Ota ist derjenige, der hat die absolut phänomenale 5. Episode von Saturday Animation Regie geführt.
Hehe.
Von daher habe ich da sehr große Hoffnung auch wieder an Sparks of Hope. Ich meine, Hoffnung habe ich auf alles, was Kyoto Animation macht. ist jetzt halt sein Serienregiedebüt dann. Finde ich ziemlich cool. Also super faszinierend. Hitomi Koto übernimmt die Musik. Ist ja das erste Mal, dass diese Person in einem Anime gecredited wird. Also auch interessant. Bin ich gespannt drauf. Soll nächstes Jahr kommen. Sieht cool aus. Gerade so gegen Ende ist eine richtig interessante Szene drin, wo so der Artstyle vom Hintergrund wechselt.
Ja, wo irgendwie also, so Fotos von Figuren durch die, also es sind nicht wirklich Fotos, es sind wie ausgeschnittene Illustrationen von Figuren im fotorealistischen Stil da so. Ja, da durchgehen. Sehr witzig.
Cool, cool. Ja, es war ja das Projekt, an dem Studio 1 gearbeitet hatte, vor dem Brandanschlag. Es hat halt, also ne, die ganze Arbeit, die sie halt dran geleistet hatten, vieles davon ist halt auch verbrannt worden von dem ursprünglichen Prototyp. Und ja, ist dann jetzt interessant, dass sie sich dann soweit auch von diesem Original entfernen. Es gab ein bisschen Material, was überlebt hatte, was so halt aussah, als würden sie sich sehr nah an so das Design auch von dem Buch halten, von den Zeichnungen, die da drin sind. Und jetzt haben sie sich sehr stark davon entfernt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Ansage ist.
Also ist egal, Hauptsache sie erobern ihre Vergangenheit zurück. Ja, also und Hauptsache mehr Kyoto Animation für uns. Yay.
Ja, ja. Dann zu Sound Euphonium gab es auch noch einen neuen Trailer. Da gibt es ja zu der dritten Staffel nochmal eine Kinofassung. Und da gab es jetzt einen ersten Trailer für Sound Euphonium, The Final Movie Part 1. Wird im japanischen Kino am 24. April 2026 veröffentlichen, hat anscheinend zahlreiche neue Szenen mit drin, die so in der dritten Staffel nicht drin waren und soll halt als ja ultimativer Director's Cut des Finales dienen.
Jo.
Ja, cool.
Coole Sache.
Weiß ich nicht, wollte eigentlich die dritte Staffel noch gucken. Jetzt ist die Frage, soll ich jetzt auf die Filme warten, soll ich die dann gucken? Gucke ich jetzt die dritte Staffel?
Mal gucken. Fragen über Fragen.
Ja, und dann kommen wir nochmal zu One Piece. Denn das kam auch noch kurz vor unserer Podcast-Aufnahme hier. Die Nachricht, dass One Piece nochmal eine Pause einlegen wird und sich da einiges in Zukunft verändern wird. Also der Anime. Und zwar wird eine Pause dann an der Frühlingssaison stattfinden. Da, also in der Wintersaison meine ich. Also Anfang nächsten Jahres, die ersten 3 Monate, gibt es kein One Piece. Dafür geht's dann April weiter und man möchte in Zukunft nur noch 2 Kurs One Piece pro Jahr rausbringen.
Yo.
Bisher war es eine durchlaufende Serie. Wir sind jetzt bei 1124 Episoden und es hat wirklich ohne viele Pausen, bis auf die letzte große Pause, die es ja einmal gab für ein halbes Jahr. Wo dann dieses Remaster vom Fishman Island Saga kam.
Jo.
Hat kaum Pausen eingelegt. Ne? Also wirklich jede Woche eine neue Folge One Piece eigentlich. Immer seit 1999, was echt krass ist. Und jetzt möchte man das halt in Zukunft ändern. Mit dem nächsten Arc, mit dem Albapf Arc oder wie auch immer man das dann ausspricht. Ich habe keine Ahnung von One Piece. Wird es nur noch 2 Kurs pro Jahr geben. Wie das Ganze dann in Zukunft strukturiert wird, also das haben sie jetzt noch nicht bekannt gegeben, aber das Ganze soll dazu dienen, um dem Pacing des Manga wieder näher zu kommen, sodass man in Zukunft wieder ein Kapitel pro Episode adaptieren kann, was anscheinend, also zu erfahren, dass der Anime aktuell weniger als 1 Kapitel pro Episode adaptiert. Oh, schon heftig.
Skandalös. Okay, aber auf jeden Fall, ich mag das. Es ist zwar das Ende einer Ära, aber diese am Stück produzierten Shonen ist sowieso nicht mein Fall. Nie gewesen. Ne? Also, deswegen, für mich ist es nur gut, wenn ihr auf ein System umwechselt, das so ist wie My Hero Academia. Das ist fein.
Was so generell einfach für eine höhere Qualität erlaubt. Wobei sich die Leute jetzt hier beim Egghead-Arc ja auch nicht beschwert haben. Also da war die Qualität wohl besonders hoch. Aber ja, trotzdem, also auch als jemand, die nicht One Piece guckt, finde ich diese Änderung trotzdem gut, auch für die Fans, weil man dadurch wieder trotzdem eine höhere Qualität einfach gewährleistet werden kann. Auch dass Episoden sich nicht zwangsweise irgendwie strecken müssen oder irgendwie sowas, dass man in 26 Folgen pro Jahr halt die ganzen neuesten Kapitel dann reinbringen kann.
Ja, jetzt gibt's nicht mehr so viele Anime, die durchlaufende Serien sind. Ich will jetzt nicht unbedingt so Sachen wie Sazae-san oder so dazuzählen oder Doraemon, aber von denen, die wir auch laufende Manga haben, wer ist noch übrig? Detective Conan, oder?
Ja, Detective Conan. Puh, was ist denn noch?
Haben wir noch irgendwelche Endlos-Serien mit über 1000 Folgen? Ich glaube nicht mehr.
Naja. Boruto macht ja auch jetzt schon seit Ewigkeiten Pause.
Ja.
Nee, fällt mir jetzt nichts spontan ein.
Dann ist diese Ära Gott sei Dank vorbei.
Ja. Sieht so aus. So, wir haben noch ein bisschen was abseits vom Rest. Einmal. Webtoon hat wieder eine clevere Entscheidung gebracht. Die möchte nämlich ihren Fan-Translation-Service ab dem 26. November einstellen. Der Fan-Translation-Service ist eigentlich eine ganz gute Sache. Das ist einfach für Freiwillige, die eine Übersetzung zu einem Webtoon machen möchten. So im Prinzip auch, wie es auf YouTube früher die Möglichkeit gab, dass Freiwillige Untertitel für Videos machen können. Das möchte Webtoon jetzt aber abschaffen. Es brauche anscheinend zu viele Ressourcen. Im Endeffekt würde es eigentlich nur Server brauchen.
Ja, aber das können sie nicht machen. Also, ich finde es auch dämlich, aber wenn es halt unter ihrem Namen rausgebracht wird, dann, also, sie haften nicht unbedingt genau dafür, aber hat halt mit ihrem Image zu tun, ne? Und dann müssen sie halt bei allen genau drauf gucken und überprüfen. Und das Geld ja, wollen sie nicht ausgeben, die faulen Deckel.
Es müssen halt ein paar Moderatoren her, die Fähigkeit halt oder die Möglichkeit, dass dann andere Fans irgendwie Übersetzungen halt melden können und dann guckt dann ein Moderator drüber und was weiß ich. Ne? Das ist schon ein bisschen Geld, was man da noch bräuchte. Aber man kriegt halt kostenlos einfach Übersetzungen.
Ja. Und ja, wir wissen natürlich, dass die KI-Übersetzungen, weil wir wissen alle, welche gemeint sind, im Endeffekt mehr Matsch auf dein Gesicht schmieren als die Fan-Übersetzungen. Ich finde das dämlich, aber die Leute decken halt nur mit ihrem Geldbeutel.
Ja, also ich meine, es ist 100%, was jetzt passieren wird, dass Sachen, dass Webtoon und viel mehr da noch dann in AI-Übersetzungen reingehen wird. Sobald der Fan-Translation-Service offline ist. Und ja, toll, dann kriegt man mehr Serien jetzt übersetzt, aber in schlechterer Qualität als vorher. Ja.
Immer derselbe Kreislauf, ne? Es wird beliebt und dann wird's scheiße und dann verliert's an Beliebtheit.
Yippie.
Tippi, tippi.
So, und dann haben wir noch zwei interessante Arcade-Games, die jetzt vorgestellt wurden. Einmal Sazae-san bekommt zum ersten Mal seit 1969 ein Arcade-Spiel.
Okay.
Sazae-san Machigai Sakashi soll im Frühling 2026 in den japanischen Arcades rauskommen, wird von Konami produziert und ist halt ein Spot-the-Difference-Spiel. Man kann alleine oder gegeneinander spielen. Und dann schneller Unterschiede finden.
Also so kartenspielmäßig wie Memory, oder wie?
Nee, also, weißt du, so zwei Bilder nebeneinander.
Ach so, okay.
Eins ist anders als das andere.
Ja.
Okay, ja.
Charmant, aber auch albern.
Nett. Es gibt so eigene Controller irgendwie dafür, die man an der Maschine sieht, die aussehen wie so eine Art Lupe. Ich schätze, das nutzt man, um die Fehler zu markieren.
Ja.
Und Konami hat auch noch ein zweites Spiel parat. Und zwar das erste Arcade-Spiel für Demon Slayer. Ja, da gibt's jetzt noch keinen Starttermin für. Das wird genauso wie das Sazae-san-Spiel am 15. November auf einer Expo gezeigt. Und das Demon Slayer Arcade-Spiel ist ein... Es wird als Card-Action-Spiel bezeichnet. Und das sind zwei Kabinen aneinander, oben drüber sieht man irgendwie so Karten angezeigt und die Controller sind Schwertholster.
Ja, also das ist nicht, was ich erwartet habe. Das ist, ja, irgendwie, ich will nicht sagen, das ist billig oder sonst was, aber ich hatte eher ein Prügelspiel erwartet, aber Street Fighter, ne?
Ja. Ich meine, Prügelspiele haben wir jetzt schon und das zweite ist jetzt auch gar nicht mal, kam ja erst dieses Jahr mal, meine ich, Demon Slayer, die Hinokami Chronicle 2. Da hat sich Konami jetzt halt was Eigenes ausgedacht.
Ach jo.
Ja. So, und dann kommen wir zur Monatsvorschau. Wir haben wieder ein bisschen was, tatsächlich sehr wenige Anime diesmal, aber natürlich wieder zahlreiche Manga. Wir fangen erstmal mit ein paar Anime an, die wir haben. Es sind nur vier neue. Es sind sehr viele Neuveröffentlichungen nächsten Monat. Also irgendwelche so Compilation-Discs und so, wo halt eine ganze Staffel und sowas drauf ist und so. Das gibt es nächsten Monat vermehrt. Aber es gibt auch ein paar neue Sachen. Zum einen am 7. haben wir Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt Staffel 3 bei Crunchyroll. Staffel 3 von Sid Schleimers Civilization.
Ist wahr. Und ist auch ein Höhepunkt. Die dritte Staffel ist gut.
Sehr schön. Und dann haben wir auch noch am 7. bei Crunchyroll The Hidden Dungeon Only I Can Enter. Protagonist bekommt super krasse Fähigkeit, mit der er im Prinzip Skills selbst erstellen kann, kann diese aber nur nutzen, indem er sexuellen Aktivitäten mit Mädchen nachgeht.
Jo.
Für diese Prämisse weiß ich nur, ist der Anime erstaunlich harmlos. Also nicht mal Buba, nicht mal Titten gibt's zu sehen. Was für eine Enttäuschung.
Aber echt, ey.
Am 15. haben wir einen ganz spannenden Re-Release mit Golgo 13 The Professional bei Sinistrange.
Oh, da ist definitiv Buba.
Da schon, ja. Gibt's in drei verschiedenen Editionen zu kaufen, also in drei verschiedenen Medienbooks zu kaufen. Die haben alle unterschiedliche Cover, also da kann man sich sein Lieblingscover aussuchen, was man haben möchte. Und ja, ist ein Re-Release von Osamu Dezaki, Dezakis super stylischen Film zum Manga mit den meisten Bänden. Ja, Gorgo 13 bis heute noch fleißig am Laufen und neue Bände produzieren. Ist aber ein Film, also der erste Gorgo 13 Anime-Film halt von Dezaki mit seinem fantastischen Regiestil, der ist toll, also sieht wirklich toll aus.
Der sieht unglaublich aus und der ist auch historisch wertvoll mit seiner 3D-Animation, mit seiner sehr frühen 3D-Animation. Ne,
oh, die ist einfach jedes Mal lustig.
Ja.
Und am 21. haben wir How I Attended an All Guys Mixer bei Peppermint. Protagonist geht auf ein Gruppendate, aber irgendwie sind auf den ersten Blick nur Männer erschienen. Auf den zweiten Blick sind drei davon Frauen, die gerade frisch von der Arbeit kommen, aus einem Cross-Dressing-Café. Habe ich Gutes gehört dazu, hat auch einen ganz putzigen Artstyle, wollte ich mir selber noch irgendwann mal angucken. Bin ich bisher einfach noch nicht dazu gekommen, wie das so ist.
Ja.
Dann kommen wir zu den Manga-Neuveröffentlichungen. Wir haben eine Verschiebung aus dem letzten Monat. Zunächst am 6.11. soll dann Hakaisha der Grenzgänger rauskommen. Das war die komische Sache da mit dem Zug und Monstern. Ja, aber ansonsten haben wir auch zahlreiche interessante Neustarts. Am 1.11. gibt es Der Kreislauf des Unsterblichen beim Manlin Verlag. Ein Meister des Daoismus und ein legendärer Kultivierer gehen einen Pakt ein, geschäftlich und romantisch. Der lästige Kultivierer wird dabei in die Vergangenheit seines Partners geworfen und deckt sein geheimnisvolles Leben auf.
Jo, magische Fantasy-Götter.
Jo. Am 3. gibt's wieder was Neues, Anspruchsvolles bei Reprodukt mit No Comic, No Life. Minetaro Mochizuki, der Mangaka von Dragonhead, reflektiert über sein Leben in den 50ern, also jetzt nicht in 1950ern, sondern in seinem Alter, den 50ern, ja. Und was das Zeichen von Manga für ihn bedeutet.
Meine Coole Güte, ich bin immer noch der Meinung, dass Dragonhead einer der besten Manga ist, die ich kenne, was Naturkatastrophen angeht. Das ist Wahnsinn.
Am 4.11. haben wir dann mit Beelove-Manga Flight Sign, Startfreigabe für die Liebe. Breuslav zwischen Pilot und Mechaniker.
Jo.
Ja. Für die Flugzeugfans und die Breuslav-Fans.
Ja, ist mal was Neues.
Am 6.11. haben wir einen Neustart zuerst beim Manga-Kult mit Go For It Nakamura-kun. Charmante schwule Liebeskomödie über einen schüchternen Oberschüler und einem 80er-Jahre-Artstyle bekommt auch demnächst einen Anime. So, wo wirklich sehr toll und holsam sein. Finde ich cool. Finde ich schön. Am 6.11. bleiben wir, da haben wir auch noch Neustarts bei Splitter-Manga. Zuerst I Wanna Be Your Girl. Liebesdrama erzählt aus der Perspektive einer Cisgender-Oberschülerin, die erfährt, dass ihr Schwarm ein Transgender-Mädchen ist. Habe ich sehr, sehr gemischtes zugehört. Also sowohl Trans-Leute, die den gut finden, sowohl Trans-Leute, die den nicht gut finden in seiner Darstellung, wie er halt damit umgeht. Ist auf jeden Fall mal was anderes zu sehen, halt über einen Oberschüler, der halt schon durch die Pubertät gegangen ist, durch die männliche, dann halt erst seine Identität als Transgender-Mädchen erkennt. Und wie das dann damit umgeht. Das Ganze ist halt eben aus der Perspektive von seinem Schwarm erzählt, einer Cisgender-Mädchen. Muss ich mir selber auch noch ein Bild zu machen.
Jo.
Dann haben wir auch noch am 6.11. bei Splitter Is He The One? Boys Love aus China. Polizist landet in seinen Albträumen in anderen Welten. In einer davon rettet er ein Idol, also ein Idol, und wird von diesem als Bodyguard angeheuert. Zusammen müssen sie aus diesem Traum entkommen.
Okay, durch die Träume. Also, letztens habe ich erst gehört, dass China wieder mal ein kleines bisschen strenger ist mit Boys Love-Geschichten in Mangas. Und ich frage mich, wie viele von denen noch rüberkommen, bevor irgendwie die Quelle austrocknet.
Ja, mal sehen, wie es da noch weiter umgeht. Weil wenn sie schon nicht wollen, dass die gemacht werden, müssten sie auch eigentlich nicht wollen, auch dass die lizenziert werden. Mal sehen.
Okay.
Und einen haben wir noch bei Splitter Manga am 6.11. mit Sexsurfing in Japan. Eine taiwanesische Mangaka erzählt von ihrem Sextourismus in Japan.
Okay. Ich meine, das habe ich allerdings keine Ahnung von. Ich weiß nur, dass es ziemlich schwer ist, irgendjemand zu bekommen in Japan. Moment.
Man braucht nur die richtigen Apps. Am 7.11. haben wir einen Neustart bei Manga Jam Session, den Österreichern. Der Markgraf startet mit null Untertanen. Als Held bekommt er vom Königreich ein Stück Land im Grenzgebiet geschenkt, das ist aber eine leere Wiese und er will da jetzt sein eigenes Städtchen aufbauen.
Jo, wieder mal ein bisschen Civilization, SimCity,
Ja. Wir haben auch noch einen Neustart bei Crunchyroll am 7.11. mit die Pommes-Elfe. Ein junger Mann begleitet eine Truppe übergewichtiger, Fastfood-liebender Elfen, die häufiger in seiner Nähe nackt sind.
Ja, also wir haben doch schon den Anime dazu gehabt, ne?
Genau, da gibt's auch schon eine Anime-Adaption zu.
Ich finde das schon lustig, dass ihr sie die Pommes-Elfe genannt habt. Das ist der einzige Pluspunkt, den ich euch geben kann.
Es ist ein lustiger deutscher Titel, ja. Am 10.11. noch mal ein paar Neustarts bei Ultraverse. Zuerst mit Edith, keine gewöhnliche Wiedergeburt. Klingt eigentlich nach einer ziemlich gewöhnlichen Wiedergeburt mittlerweile. Protagonistin landet in ihrem Lieblingsroman als Schurkin, die sterben wird und versucht, das zu verhindern. Ihr größter Gegenspieler ist aber ihr eigener Ehemann.
Jo, Kostümdrama am Hofe immer wieder, oder?
Ja.
Jo.
Eine ziemlich gewöhnliche Wiedergeburt. Ja, das passiert mittlerweile jedem zweiten Koreaner. Dann haben wir noch Elden Ring, Geschichten aus dem fernen Zwischenland. Seine Kurzgeschichtensammlung in From Software's Elden Ring-Universum. Wir haben auch noch Luna, die Champignon-Hexe. Von der Mangaka von Alice Academy, eine Geschichte über eine verfluchte Frau, die hinter ihrem Weg giftige Pilze zum Sprühen bringt und sich in einen jungen Mann verliebt. Bekommt auch nächstes Jahr einen Anime. Am 10. haben wir dann auch noch bei Paper Toons einen Neustart mit The Greatest Estate Developer. Koreanischer Bauingenieursstudent schläft beim Lesen eines Isekais ein, würde ich auch, und befindet sich beim Aufwachen plötzlich im Buch. Wiedergeboren als Baronskind, dessen Eltern umgebracht werden, versucht er mit Hilfe seines Wissens sein eigenes kleines Land zu errichten.
Ja, es ist auch so ein typisches Ding, ne? Du kommst in eine mittelalterliche Welt, aber du bist ja so clever und so schlau und so ausgebildet von unserer modernen Welt. Ja.
Ja.
Nee, du, ganz ehrlich, die Tricks, die alte Architekten drauf haben, da habe ich mich mal ein bisschen so aus Spaß an der Freude nachrecherchiert, da schlackerst du mit den Ohren, ja. Die haben so viele Bauten gemacht, die statisch so super sind. Und die haben nichts von der Mathematik von heute gehabt. Die haben nur Tricks gehabt. Also, das ist geil. Also, von wegen.
Das erinnert mich an diese Geschichte zur Entwicklung von Red Faction, das auf dem Mars spielt, wo die Entwickler eine Engine gebaut haben, die halt super realistisch dazu in der Lage ist, Gebäude zum Fallen zu bringen.
Ja.
Und weil sie im Prinzip so wie so ein Statiker-System unten drunter liegt, was halt berechnet, wie viel Gewicht auf einem Gebäude liegt und so weiter und so fort. Und die Level-Designer haben es dann nicht geschafft, in der Engine Gebäude zu errichten, weil die immer kaputt gegangen sind. Und dann mussten sie sich von echten Architekten beraten lassen. Am 11. geht's weiter mit Egmont. Da haben wir Even if you are stupid. Schwules Model versucht durch extreme Äußerungen von Männlichkeit nicht aufzufallen, bis er einem älteren Mann verfällt. Wir haben Gaia Time. Ein Kaiju genannt Gaia verwüstet eine Küstenstadt und wird anschließend für 10 Jahre nicht gesehen. Danach taucht in der Küstenstadt ein anderes Kaiju auf und die Protagonistin, eine Überlebende des ersten Angriffs, hustet auf einmal eine Kugel aus, aus der Gaia zurückkehrt.
Okay. Ist er jetzt, hilft er jetzt der Stadt? Oder macht er sie zusammen mit Tag Team mit dem anderen kaputt?
Vielleicht kann sie ihn ja kontrollieren. Am 12. geht's weiter bei Tokyo Pop mit Born to Love You. Hier habe ich die Beschreibung von Manga Passion übernommen, weil ich sie ehrlich gesagt selber nicht ganz verstanden habe. In der Schülerzeitung erscheint ein Roman von einem gewissen Yosuke Haruoki. Auf denselben ungewöhnlichen Namen stößt der Lehrer Yoshitake in einem Artikel aus den 50ern zusammen mit dem Namen einer der Romanfiguren Mikumo Sakagami. Ein Roman aus der Gegenwart und ein Artikel aus der Vergangenheit. Dieser seltsame Zufall und die sehr lebhaften Träume, die mit dieser Entdeckung einhergehen, wecken in Yoshitake und seinem Kollegen Yahiro, dem Verfasser des Romans, einen Verdacht. Haben sie sich in einem früheren Leben als Haruuki und Sakagami geliebt?
Ja, das ist irgendwie ziemlich weit hergeholt.
Ja, ich wäre jetzt auch nicht davon ausgegangen, durch das Lesen von irgendwelchen Namen.
Ja, und außerdem hättest du das gar nicht in die Beschreibung reinmachen müssen. Also, die hätten auch einfach schreiben können, sie treffen sich wieder und irgendwie waren sie in einem früheren Leben Liebhaber. Und fertig, schon sind die Leute interessiert.
Ja, I guess.
Ja.
Dann haben wir immer noch bei Tokyo Pop keine Blumen im Dunkel der Hölle. Protagonist kann als menschenverkleidete Monster erkennen und muss im Blick in den Spiegel feststellen, dass er selbst einer ist. Nun arbeitet er für einen Vorsteher der Hölle, der diese Monster in die Hölle zurückschicken möchte.
Okay, ja. Sieht gut gezeichnet aus.
Aber lass mich mal gucken. Ja. Also es ist ein Schönling auf jeden Fall, den man auf dem Cover sieht. dann haben wir My Fair Victor. Protagonist steigt in ein Untergrund-Kampffest ein, bekommt seinen eigenen Schützling und die beiden bumsen.
Okay, von mir aus.
Sie gehört nur mir allein, haben wir noch bei Tokyo Pop. Mädchen, die eigentlich nur in Ruhe ihre Bücher lesen will, wird vom Schönling der Klasse belästigt und das Ganze wird als Shoujo-Romanze verkauft.
Ja, das sieht auch aus wie so eine alte Shoujo-Romanze.
Ja, mit so halt ein bisschen Romantisierung von toxischem Verhalten. Ja. Yes. Dann gehen wir am 13. zu Löwes. Wirklich einer nach dem anderen. Hier, 10., 11., 12., 13.
Jo.
Am 13. geht's weiter mit Löwe. Da haben wir Bissspuren und Fluorid. Vampiranführer beschützt Modeverkäufer bei einem Unfall. Modeverkäufer ist dennoch schwer verletzt und Vampire sind scharf auf sein frisch tropfendes Blut. Der Vampiranführer versucht, den Modeverkäufern vor den anderen Vampiren zu schützen.
Okay, aber wo kommt das Fluorid dann rein? Ich habe gedacht, das wäre jetzt ein Zahnarzt irgendwo in der Geschichte verwickelt. Ich meine, das wäre doch ein Sinn, oder? Ich meine, Vampir und Zahnarzt, schönes Paar.
Vampir und Zahnarzt, ja. und dann haben wir noch Isekai Samurai. Protagonistin ist ungeschlagene Samurai am Ende der Sengoku-Periode, die auf den Wunsch nach einem ebenbürtigen Gegner in eine Fantasy-Welt transportiert wird.
Hm.
Das ist eigentlich ein schönes okay. Cover. Gefällt mir, wie die gezeichnet ist. Ja.
Ja, wir haben zu wenig historische Figuren, die in andere Welten geschmissen wurden. Ich meine, einer, der sich damit einen Spaß gemacht hat, war der Autor von Helsing, gell? Mit seinem ja. Drifters-Manga. Aber ja. das ist auch schon eine Weile her.
Am 18. geht's weiter mit Panini. Da haben wir Bis du Ja sagst. Zwei Freunde, die beide auf Fotografie abfahren, realisieren nach langer gemeinsamer Zeit, dass sie auch auf sich gegenseitig abfahren.
Ajo.
Wir haben Cyberpunk Edge Runners Madness, ein Prequel zu Triggers Hit-Anime, basierend auf einem Videospiel, basierend auf einem Pen and Paper. Mit Fokus auf die Fan-Favorite Rebecca.
Okay, dann anscheinend schreibt auch der Autor, der das Spiel geschrieben hat, damit.
Ne? Ach, stimmt, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, hast du recht.
Hm.
Und dann haben wir noch zuletzt bei Panini Gaslight Stray Dog Detectives. Die Geschichte von Louis, ein obdachloses Kind, das zu Sherlock Holmes Augen und Ohren auf der Straße wird.
Okay.
Ist ja auch eine interessante Idee eigentlich für eine Geschichte, weil in den Büchern, also ich weiß jetzt nicht, wie es in den alten Romanen tatsächlich ist, aber in vielen der Verfilmungen und anderen Adaptionen sieht man ja öfters, wie Sherlock Holmes zu Obdachlosen und so geht und da so sein eigenes Untergrundsystem hat, die für ihn überall hingucken.
Ja.
Am 25. haben wir bei Dokiko einen Neustart mit The Magical Girl and the Evil Lieutenant Used to Be Arc Enemies. Unglaublich putzige Romanze mit einer kleinen Prise Spice von der an Krebs verstorbenen Mangaka von Ino Ichibuku. Ein Magical Girl und ein Lieutenant der Bösewichte fangen an zu daten. Die drei Bände, die Mangaka vor ihrem Tod zeichnete, werden im Deutschen auf zwei Bände aufgeteilt. Laut Dokiko werden die Hälfte der Einnahmen an Krebsforschung gespendet.
Jo.
Nette Sache eigentlich. Es gibt auch, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, eine sehr teure Special Edition, wo das Ganze ein Band ist. Ja, ich hatte die Anime-Adaption von Bones dazu geguckt und fand das halt super, super toll. Und es ist halt einfach super tragisch, dass die Mangaka das halt nie zu Ende zeichnen konnte.
Ja, leider.
Am 27.11. haben wir bei Yumeru die letzte Elfe. Nach der Industrialisierung sind die Elfen beinahe ausgestorben. Die Protagonistin ist die letzte ihrer Art und bereist die Welt, um die Geisterwesen, die an der Seite der Elfen kämpften, eine Passage ins Jenseits zu ermöglichen.
Okay.
Klingt sehr nachdenkend machend. So, meinetwegen. Irgendein deutsches Wort hier. So ein bisschen erinnert es mich an Frieren auch, so, von der Idee.
Ja. Es gibt nicht so, ich könnte mich nicht an so viele Fantasy-Geschichten erinnern, wo es um das Erlöschen der Magie geht. Ne? Das Einzige, wo ich mich daran erinnern kann, ist diese Klingen-Trilogie oder wie die heißt. Ich weiß, es ist immer eine Trilogie von dem einen Autor, von einem Bücherautor.
Weiß aber ich das, gerade nicht, was du damit meinst.
Ja, das ist auch nicht so bekannt. Aber ja, ne, lustig.
Ja. Und zu guter Letzt am 28. Der verfluchte Koch zieht Flauscheohren-Mädchen im Labyrinth auf bei Tiny Task. Vom Autor von Reincarnated as a Sword. Protagonist wird Giesekalt, aber in eine arme Familie, die stirbt und alles, was er kann, ist Monster kochen, womit er von der restlichen Fantasy-Gesellschaft als Ausgestoßener behandelt wird, bis er zwei Kinder mit Flauscheohren vor dem Tod rettet und mit ihnen eine Behausung in einem von Monstern durchtrieften Dungeon findet. Essen gibt's also genug.
Ja. Das ist aber auch schön, dass er jetzt nicht die große Karriere macht, sondern einfach nur sein kleines Fleckchen, seinen kleinen eigenen Ort findet.
Ja, mit seinen beiden Nikomimis.
Ja, das ist auch natürlich Eskapismus. Ne?
Okay. Ja, damit sind wir durch für heute. Haben wir doch wieder einiges am Start gehabt. Ihr könnt wieder jede Menge Manga kaufen nächsten Monat. Ich hab's heute schon gemacht. vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch einmal Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam. Da haben wir in der neuesten Episode unter anderem über den neuen Chainsaw Man Film gesprochen. Wer also unsere Meinung dazu hören möchte, kann dann gerne reinhören. Tschüssi!
Ciao!